so Kunst.
Lass dir Zeit.
ja. Und das finde ich halt auf jeden Fall. Das finde ich, ist auf jeden Fall ein Unterschied zu Entertainment.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 144.
Entertainers. Nein, du fängst nicht an. Ich fange an. Ich muss das vorne wegschieben. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich wirklich, als würde ich ein bisschen neben mir stehen. Aber naja.
Du wirkst so, als ob du richtig einen durchgezogen hättest. Ja?
Was ich nie tue. Aber egal. Herzlich willkommen und hallo, ihr Lieben.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie er den ganzen Tag schon drauf ist. Ich habe gerade gelesen, dass Johannes B. Kerner geheiratet hat.
Ja.
Und seine neue Freundin ist 27 Jahre jünger als er. Also, was habe ich gemacht? Ich habe sie gegoogelt.
Ja.
Und sie ist einfach wunderschön. Ist eine wunderschöne junge Frau. Und dann habe ich zu Matthias gesagt, hey, google mal die Freundin von Johannes B. Kerner. Matthias googelt sie, guckt mich an.
Ey, du tust auch alles dafür, dass man es jetzt irgendwie richtig falsch verstehen kann, was mir da durch den Kopf ging. Und jetzt kommt's, jetzt wird's noch schlimmer. Was habe ich gesagt?
Guckt mich an. Völlig ernst. Sag mal. Und dann kommt so wieder dieses Intellektuelle, ne? Wenn ich dich verlieren würde, meinst du, die Gesellschaft würde das akzeptieren, wenn ich in dem Alter von Johannes B. Kerner wäre, dass ich eine junge Freundin habe? Und ich gucke ihn wirklich so an und er fragt mich das völlig ernst. Und ich merke, wie es in seinem Kopf einfach rattert.
Ja.
Und du eigentlich schon so deine Zukunft für dich bestimmt hast.
Ja, genau. Und zwar ohne dich. Ich gehe einfach davon aus, irgendwas wird schon passieren.
Ja, du gehst einfach davon aus und mit 59 hast du auch nochmal deinen zweiten Frühling, ne?
Nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich verstehe, dass man das denken kann. Und ich tue jetzt auch nichts, um mich hier groß zu rechtfertigen. Gut, kann man mich halt so verstehen. Ich habe mir wirklich Gedanken über die Gesellschaft gemacht, über die Standards.
Habe ich auch, Matthias, immer. Ja. Ich habe früher immer gesagt, ich will eigentlich nur reich werden, dass ich später mal dann mit 79 einen 20-Jährigen an meiner Seite habe.
Das stimmt. Das hast auch du gesagt.
Ja. Ja. Und dann sind wir später beste Freunde. Und wir haben beide einen jungen Partner und wir lachen uns gegenseitig dafür aus.
Ja, genau.
Das finde ich ganz schön.
Und stellen die einander vor und verbieten ihnen aber, dass die jungen beiden, was miteinander haben dürfen, während du und ich sehr wohl best friends with benefits. Das wird eine rosige Zukunft. Ich freue mich schon drauf.
Ich denke auch. So, kommen wir mal zu dieser Woche jetzt.
Mhm.
Wir haben ordentlich was losgetreten, Matthias.
Meinst du mit diesem Krankending, Krankenaktenvideo? Mhm. Eigentlich habt ihr ja damit was losgetreten.
Genau.
Also diejenige von euch, die dir diese Zuschrift geschickt hat, die du in der letzten Folge vorgelesen hast, ganz kurz zusammengefasst für alle, die das Video nicht gesehen oder die letzte Folge nicht gehört haben. Im Grunde haben wir es als eine offene Frage an die Öffentlichkeit weitergeleitet, ob es ein Einzelfall ist, wenn man in die eigene Krankenakte schaut und dort Diagnosen entdeckt, die weder zutreffen, noch von denen man bisher überhaupt irgendetwas wusste. Oder ob das kein Einzelfall ist. Diese Frage haben wir offen weitergeleitet.
Und dann ging's los.
Ey, wir haben null damit gerechnet.
Es kamen tausende Kommentare.
Ja.
Dann kamen super viele private Nachrichten.
Mhm.
Eine Ärztin aus unserer Community hat gesagt, oh Iris, ihr habt in ein Wespennest gestochen und ich will euch nur vorwarnen.
Fühlt es sich für dich wirklich auch so an, als hätten wir in ein Wespennest gestochen?
Absolut. Ich finde, das ist diesmal anders als sonst, weil, also das ist ja auch das Ding von dem Podcast hier. Wir haben permanent Sprachnachrichten von euch mit drin. Das ist nicht so, dass nur du und ich hier sprechen, sondern wir wollen ja alle zusammen sprechen. Das Konzept ist, ihr könnt uns auch was schicken, dann machen wir es auch vielleicht mal größer. Wir machen dann auch ein Video davon.
Ja.
Und genau das habe ich mir gewünscht bei diesem Thema, weil ich die Nachricht von ihr so absurd fand, dass man solche Probleme dadurch bekommt. Und ich habe noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht, in meine Krankenakte reinzuschauen.
Ja.
Also dachten wir, okay, cool, wir machen ein Video. Ist es ein Einzelfall oder nicht? Und dann, bam, kommen diese richtig vielen Nachrichten. Und man hat auch gemerkt, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen, zum Beispiel von Ärzten und Ärztinnen.
Ja.
Dann haben uns Leute geschrieben, die bei Versicherungen arbeiten und sagen, hey, wir haben hier permanent damit zu kämpfen. Wir haben permanente Probleme damit.
Oder sowas wie, ja, es gibt Gründe dafür, dass man das da reinschreibt, und zwar folgende. Und dann kann man das ein Stück weit nachvollziehen, dann geht der Fokus auf einen anderen Punkt, nämlich, ja, okay, auch wenn es Gründe dafür gibt, wie läuft die Kommunikation zwischen Patientin und Arzt oder so, ne? Wird darüber gesprochen, dass da was reingeschrieben wird und was genau und was es bedeutet oder nicht bedeutet.
Oder auch, dass zum Teil die Ärzte gezwungen sind, das machen zu müssen,
ja,
weil sie viel zu wenig Geld verdienen, weil das mit diesen Pauschalbeträgen sehr schwierig ist. Also es gab ganz viele Argumente.
An genau dem, was du gerade zitierst, ist ja auch sofort nachvollziehbar, warum da Sprengstoff liegt, weil dann andere wiederum sagen, wie zu wenig Geld und so weiter, ne? Weißt du, und dann sagen andere.
Ja, genau, aber wir haben ja alle nicht so richtig Ahnung, ja, wie dieses System funktioniert.
Genau.
Aber was auffällig wird, weil ich habe keinen Bock rumzueiern gerade. Ich merke die ganze Zeit, dass ich versuche alle Standpunkte zu sehen und sehr differenziert bei dem Thema zu bleiben. Aber
Schluss damit. Hau deine Bildschlagzeile raus.
Warum ist die Scheiße so intransparent?
Du hast sie wirklich direkt parat. Ja. Und ja, sowas könnte wirklich auf der Titelseite stehen. Warum ist die Scheiße so intransparent? Okay.
Warum gibt es das nicht alles in digitaler Form schon längst?
Ja.
Und dann habe ich das erste Mal gesehen, okay, es gibt anscheinend schon länger die Diskussion mit dieser digitalen Patientenakte. Mhm. Und dann hieß es aber wieder Datenschutz. Und dann habe ich die Datenschutzdiskussion dazu bekommen. Und ich bin ja kein Freund mehr von Datenschutzdiskussionen, weil ich das Gefühl habe, das ist langsam alles nur noch Sabotage.
Warst du mal ein Freund von Datenschutzdiskussionen?
Ich habe das sehr gut verstanden.
Verstanden habe ich es auch.
Ich habe eigentlich immer Deutschland als einen Vorreiter gesehen in Sachen Datenschutz, mhm, und habe mir gedacht, hey, das ist gar nicht so verkehrt, dass wir das machen. Aber diese ganze Datenschutzscheiße ist so absurd geworden in letzter Zeit und es ist immer die Erklärung für alles. Ja. Immer wenn ich was ausdrucken muss, heißt es Datenschutz. Also so, wenn ich mir denke, können wir nicht eine Mail schreiben oder irgendwas? Nein, geht nicht, Datenschutz. Mhm. Und so ähnlich fühlt sich das jetzt auch bei dem Thema an. Das ist so, ich habe mich gefragt, es ist gewollt intransparent.
Was genau hast du versucht? Hast du versucht, in meine Krankenakte zu gucken und es hieß, darfst du nicht? Was soll die Scheiße? Warum ist die Scheiße so intransparent?
Nein, einfach warum jetzt durch die ganzen Kommentare, ja, und alles ist... Es hat mich einfach ein bisschen verwirrt. So.
Und offensichtlich auch ein bisschen aufgeregt. Offensichtlich haben wir mit dem Thema das, was wir jetzt mit einem anderen Thema auch haben werden. Ein scheiß Problem.
Was ist ein scheiß Problem?
Seid gegrüßt, eure Hoheiten. Ich habe ein scheiß Problem. Und zwar kennt ihr solche Menschen, die vornrum furzfreundlich sind und hintenrum abgöttisch über dich ablästern und dir alles versauen wollen und schwer machen. Sprich, da kommt einfach der Neid heraus. Ich habe eine solche Kollegin, die wirklich das Allerfeinste hinter meinem Rücken abgezogen hat, die wir auch aufgrund solcher Tatsachen in eine andere Filiale versetzt haben. Man muss dazu sagen, ich bin ihre Vorgesetzte auch noch gewesen. Sie hat uns im Team super schlecht gemacht und macht es jetzt auch weiterhin in der anderen Filiale. Da ich als Führungskraft sehr professionell damit umgehen muss und soll, möchte ich ihr trotzdem gerne irgendwie, ich würde mich gerne rächen, weil das kann nicht sein, dass solche Menschen einem das Leben schwer machen. Habt ihr da vielleicht eine Idee für mich, wie ich mich rächen kann, ohne dass es unprofessionell wird?
Ich kann das sehr gut nachfühlen, was
ich
sie
auch,
sagt.
Ich auch, ja.
Aber, nee, das darf ich ja nicht mehr sagen. Ich kann das sehr gut nachfühlen, was sie sagt. Dennoch.
Dazu hat
kein Unterschied.
Null. Dazu hat auch jemand dann geschrieben. Ganz viele haben Alternativen zu aber vorgeschlagen. Entweder, dass man es komplett weglässt oder dass man und stattdessen sagt und weiterredet. Und einer hat gesagt, Vorsicht vorm aber im Ballettkleid. Wie dennoch, allerdings und so. Es ist eigentlich dasselbe.
Genau, deswegen. Ich kann es sehr gut nachfühlen, aber professionell sein und Rache wollen. Finde den Fehler.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Doch, Rache wollen funktioniert noch.
Ja, aber ausüben.
Sie dann, ja, genau. Ja.
Ja,
ja, mir geht es bei der Nachricht sehr um das Bedürfnis. Weil ich dazu erstmal noch viele Rückfragen an sie hatte und verstehen wollte, wenn die Kollegin, um die es geht, jetzt in einer anderen Filiale arbeitet, dann ist das Problem ja auf den ersten Blick gelöst. Dann sagt sie, aber ich bin irgendwie immer noch ihre Vorgesetzte. Also so ganz habe ich die Details erstmal nicht verstanden. Und als sie mir beantwortet hat, wie die Details nun genau sind, habe ich ein Bild davon bekommen. Ja, das Problem ist tatsächlich gelöst. Die arbeitet woanders und jetzt ist die Stimmung bei ihr in ihrer Filiale wieder gut. So, aber der Kern dessen ist ja was, was wir alle kennen, dass du noch das Bedürfnis hast. Da ist jemand mit was durchgekommen, mit einem offensichtlich beschissenen Verhalten und du trägst weiterhin dieses, das kann nichts, ich muss doch noch was tun, ich muss irgendwie noch das jetzt ausgleichen. Also ich kenne das jedenfalls von mir, dieses Bedürfnis, das ist dann für mich das Schwere, so ein Rachebedürfnis wirklich loszulassen und ich habe das Gefühl, das ist ihr Scheißproblem im Kern.
Ich habe eine steile These. Aha. Ich glaube, dass sie Rache bei der anderen Person ausüben möchte, ist eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver von sich selbst.
Ja, das ist genau das, was ich meine. Es ist eigentlich mehr meine Arbeit für mich allein. Wie kann ich dieses Bedürfnis loslassen?
Und bei ihr kommt ja noch hinzu, dass sie eine Führungskraft ist. Als ich damals mit der Agentur angefangen habe, hatte ich auch diese Probleme, dass ich auch mal jemanden im Team hatte.
Ey, ja klar. Ich kann mich erinnern an die WhatsApp-Gruppe, in der alle waren außer dir. Cheffreie Gruppe. Und es wurde einfach nur über dich hergezogen.
Ja. Und dann habe ich mich mit anderen Chefs getroffen. Mit anderen, ja, die Leute, die eine Agentur oder ein Unternehmen oder so hatten.
CEO-Selbsthilfegruppe. Hallo, ich bin Iris und meine Leute hassen mich.
Die haben alle die gleichen Probleme gehabt. Mhm. Alle. Es geht ja noch nicht mehr darum, dass du höher aufsteigst, sondern einfach nur dein Tätigkeitsverantwortungsbereich. Ne? Ja. Und wenn deine Aufgaben komplex sind und du dich nicht mit sehr vielen Menschen austauschen kannst, weil du es vielleicht auch nicht darfst und so, dann wird es ein bisschen einsam. Und dann fragt man sich manchmal schon, okay, bin ich falsch? Warum werde ich nicht gemocht? Ja?
Kennst du, ich muss gerade dran denken, kennst du diesen Satz, der ist aus Spider-Man? Mit großer Macht kommt große Verantwortung?
Ist der von Spider-Man?
Ja.
Ah ja.
Also ich weiß nicht, ob er da das erste Mal gesagt wurde, aber da ist er so ikonisch, weil das der Satz ist, den Spider-Man, also Peter Parker, mitgegeben bekommt auf seine Reise und zwar kurz nachdem er seine Superkräfte entdeckt, dass er jetzt eine Spinne ist, eine menschliche. Dann kriegt er diesen Satz, der ihn begleitet auf alle seine Abenteuer und ich finde, der Satz ist nicht vollständig mit Blick auf das, worüber wir gerade reden.
Was fehlt noch?
Er müsste heißen, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und mit großer Verantwortung kriegst du Hass ab.
Das stimmt echt.
So ist es.
Ja. Was mir halt über die Zeit aufgefallen ist, man projiziert dann so viel auf die Personen, die dir Probleme bereiten.
Ja, du projizierst zurück, genau. Sie projizieren auf dich, dass du ein Arschloch bist.
Ja.
Vielleicht bist du es manchmal auch. So, aber wir reden jetzt von den Fällen, wo du es wirklich nicht bist. Du kriegst es trotzdem ab. Und dann projizierst du zurück, richtig.
Und dann ist man gar nicht damit beschäftigt, warum passiert das eigentlich?
Mhm.
Und meistens gibt es einen Grund dafür. Und man braucht sowas wie einen Werkzeugkasten.
Ja.
Das überhaupt zu wissen, welche Werkzeuge gibt es?
Ja.
Was kann ich eigentlich tun? Das wissen die wenigsten. Und das muss man auch erstmal mit der Zeit lernen.
Es ist ein Prozess, du kannst ja auch nicht. Wir können gerade zum Beispiel nicht wirklich gut ein Buch empfehlen und sagen, danach weißt du's. Leaders Eat Last wäre jetzt zum Beispiel eine Empfehlung von Simon Sinek, dessen Gedanken wir über Führung und Verbindung zwischen Menschen und so wirklich mögen. Aber das heißt noch lange nicht, dass du das Buch gelesen hast und danach sind alle Probleme gelöst. Es ist einfach ein langer Lernprozess.
Ja, und man muss auch immer herausfinden, welche Person ist man eigentlich selbst? Warum werden bestimmte Dinge auf mich projiziert?
Genau.
Und wenn man das einigermaßen weiß, dann kann man das besser steuern.
Ja.
Ansonsten kann ich dazu sagen, wenn dir sowas passiert, dass du ein Arschloch im Team hast, der dir das Leben zur Hölle macht, dann wird das Ganze eine ziemlich gute Geschichte, die dich zu einem Entertainer machen kann.
Oh Gott. Alles klar.
Das Thema
Entertainers. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger,
ja?
Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Wir haben ja jede Woche einen Grund, warum wir ein bestimmtes Thema zum Thema der Folge nehmen. Selten ist es, ja, weil wir halt irgendein Thema brauchen. Normalerweise ist es irgendwas, das uns gerade wirklich beschäftigt, wo wir irgendwas aufgeschnappt haben, das uns total zu denken gibt oder Impulse von euch, weil ihr was vorschlagt. Heute bei Couple of Entertainers ist es ganz klar Ersteres, etwas, das uns zurzeit intensiv beschäftigt. Und zwar ganz klar auch wegen der Vorbereitung auf unsere Show. Wir gucken, wie funktioniert Entertainment. Wir schauen uns auch um, was gibt es alles für Stile, wie machen andere Comedians auf der ganzen Welt das, was sind Techniken. Und es also für mich ist es das, deshalb beschäftige ich mich gerade so viel damit. Was ist überhaupt Entertainment? Wie funktioniert's?
Es ist aber nicht nur die Vorbereitung für die Show, sondern wir machen das schon seit Jahren, dass wir uns eigentlich anschauen, wohin geht die Reise.
Ja.
Ich finde, wir haben in den 90ern wenige Entertainer gehabt und jeder kannte die. Und jetzt liege ich abends im Bett und scrolle durch TikTok und weiß noch nicht mal den Namen von den Leuten, die mich so zum Lachen bringen und die ich so grandios finde. Es gibt eine ganze Reihe von Creatoren, da weiß ich wirklich nicht, wie sie heißen.
Weißt du, dass das sicher auch auf uns zutrifft? Ganz viele, die uns jetzt nicht vom Podcast kennen, da ist es anders. Wir haben eine Stunde Zeit, man kriegt ein größeres Gefühl für uns und für die Community. Plötzlich haben wir Namen und komplexere Geschichten. Aber mit kurzen TikToks, ganz viele werden bei dir denken, das ist die mit dem Mini-Mikro.
Genau.
Und bei mir habe ich diese Woche sogar gehört, da hat mir jemand, den ich zum ersten Mal getroffen habe, gesagt, ja, du bist dieser Einflüsterer, ne? Oder halt einfach der PR-Berater, der sich immer räuspert am Anfang. Man ist reduziert durch die neuen Formen von Entertainment auf irgendeine Macke.
Wir kriegen das ja auch so gerade auf TikTok mit. Es gibt ganz viele Accounts, die nehmen unseren gesamten Content und posten den nochmal neu und machen so einen Splitscreen und dann seht ihr uns beide auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Wie nennt man diese Videos? Das sind so Videos.
Das ist Visual ASMR, oder? Weil es auf eine Weise, da passiert irgendwas, da wird Seife in kleine Würfel geschnitten. Oder da wird irgendwas gewaschen. Etwas dreckiges, Teppiche werden ausgespült. Lauter so satisfying Content heißt es wahrscheinlich als Überbegriff. Dinge, die dich beim bloßen Zuschauen befriedigen. Du schaust dir gerne an, wie etwas Dreckiges sauber gemacht oder irgendwas schön sauber zerschnitten wird oder so. Sowas.
Was ich einen Wahnsinnstrend finde, also ganz viele schaffen es einfach nicht mehr, einem Gespräch einfach nur zuzuhören oder einem lustigen Video einfach nur zuzuschauen, sondern es muss noch zusätzlich auf der rechten Seite noch mehr passieren, dass du die ganze Zeit ganz viel zum Gucken und zum Hören hast, weil du so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne hast.
Sollen wir das in Zukunft selber machen, wenn wir ein Video machen, dass wir unsere eigene Zusatz-Entertainment-Spalte rechts anlegen?
Ja, lass das machen.
Wo wir Gurken schälen.
Das ist brillant.
Und das Klo putzen.
Das ist richtig gut.
Ich habe übrigens genau zu diesem Phänomen eine entwarnende Stimme vor einiger Zeit gehört, die mir sehr gut gefallen hat, bei der ich mich wohlgefühlt habe, dass das überhaupt nicht fair formuliert ist, wenn man sagt, Menschen können sich Content gar nicht mehr in Ruhe anschauen, ohne dazu, sie brauchen dazu noch diese Berieselung, dass dann noch was anderes nebendran passiert. Da hieß es, hey, das ist ganz normal, das ist nichts Neues, das ist nicht, dass wir alle durchdrehen, sondern das gab es wirklich immer schon. Dass das Gehirn, wenn es sich mit einer Sache zum Beispiel zuzuhören, wenn ein gutes Gespräch stattfindet, parallel visuell mit irgendwas anderem beschäftigt, haptische Menschen, ich hatte einen Dozenten, der das gemacht hat, der war überhaupt nicht mit Social Media unterwegs, der hat gesagt, ich brauche die ganze Zeit irgendwas in der Hand, womit ich rumfummel, dann kann ich mich besser konzentrieren, besser zuhören, fand ich einen ganz guten Punkt, dass man dann nicht so alarmistisch wird, weißt du?
Ja, aber wenn jemand was erzählt, dann schaue ich mir das meistens in zweifacher Geschwindigkeit an.
Ja, ja. Aus dem Grund auch. Dein Gehirn ist wenig. Ich glaube, das ist die positive Nachricht, die ich gerade meine. Wir müssen erstmal nicht Alarm schlagen für die gesamte Menschheit, dass wir jetzt komplett bescheuert werden und immer irgendeinen Mist nebenher laufen lassen müssen, sondern es ist positiv ausgedrückt. Unser Gehirn ist so leistungsfähig, dass wir mit vielen Sachen, die wir uns anhören, wo wir jemanden, besonders wenn wir jemanden zuhören, nehmen Sprachnachrichten als Beispiel. Wir sind ein bisschen unterfordert davon, weil wir längst vorausahnen können, wohin das Ganze geht, was gerade gesagt wird. Es ist völlig okay, nebenher noch eine zweite Sache laufen zu haben.
Eigentlich müssten die damit Wahlkampf machen.
Was? Mit solchen Split-Plakate, ja, und genau. Auf der anderen Seite ist noch was anderes.
Ja, diese Videos, wenn die dann irgendwelche Reden haben, dass man noch gleichzeitig diesen komischen satisfying ASMR-Content dazu sieht. Ne?
Ja, ja.
Boah, ich weiß nicht, was ich mache, wenn TikTok jetzt wirklich gebannt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das diese Woche mitbekommen habt. Der Senat in Amerika hat dafür gestimmt, dass TikTok mehr oder weniger verkauft werden muss.
Genau, es ist eine Art Erpressung, für die sie gestimmt haben. ByteDance muss TikTok verkaufen. Wenn sie es nicht tun, dann wird es in den USA verboten.
Und ich habe jetzt so viele Videos dazu gesehen.
Mhm.
Weil natürlich, ich finde ein TikTok-Verbot, weil es würde ja dann zu einem Verbot führen.
Ja, genau, ja.
Mich macht das sprachlos. Ich finde, das ist ein Eingriff in die Demokratie.
Ja, ich habe auch also sehr viel, eigentlich hauptsächlich auf meiner For You-Page, amerikanischen Content, den ich super entertainend und lehrreich finde. Für mich wäre das, angenommen, es würde in den USA verboten und hier wäre es noch eine Weile weiter erlaubt. Es würde dann ja auch nachgezogen. Das alleine wäre aber für mich schon traurig.
Für mich ist das ein gemeinsames Miteinander abhängen.
Ja.
Ich connecte mich richtig mit den Leuten dort. Ich hab Freunde auf der ganzen Welt, mit denen ich mich zusammen verbinde.
Wir haben doch auch eine Folge Couple of TikToks gemacht.
Mhm.
Und meine Mutter hört ja auch unseren Podcast, ne? Hallo Mama. Ich habe in der Folge mich sogar auf so eine überspitzte Aussage hinreißen lassen, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich habe auf TikTok in den letzten Jahren mehr gelernt als in 13 Jahren Schule. Und das hat meine Mutter gehört und sie war völlig so, das Matthias, das ist doch Quatsch. Und sie war wirklich auch ein bisschen gereizt und hat dann da eine Diskussion mit mir drüber gesucht. Und mir war, während ich das gesagt habe, gar nicht so bewusst, dass man das als ja wirklich im Grunde ein bisschen auch einen Angriff auf eine Identität wahrnehmen kann. Ne? Wenn ich mich in sie hineinversetze und sie ihr gesamtes berufliches Leben sehr anders als TikTok auf den Punkt gebracht, begriffen hat. Frontalunterricht, Klassen, reale Präsenz und das kannst du doch gar nicht ausgleichen durch einen Bildschirm, durch ein Handy. Alles verständlich für mich.
Aber du hast gerade ein Wort gesagt und das ist dieser Frontalunterricht. Und ich fand es immer schwierig, weil du hast eine Sache gesagt bekommen, was du jetzt zu lernen hast.
Mhm.
Es fand keine richtige, also zum Beispiel Gruppenarbeit. Ich habe noch nie eine geile Gruppenarbeit
gehabt. Ich auch nicht. Ja.
Es war immer die Hölle. Und jetzt, TikTok ist für mich eine Gruppenarbeit, die Spaß macht.
Ja, ich glaube auch wirklich, man kann es noch mal besser differenzieren. Nicht nur für meine Mutter, die gerade zuhört, sondern für alle, die sagen, ich bin Lehrer, Lehrerin und ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, es anders zu machen. Ihr seid auch nicht das Problem in den meisten Fällen, sondern es ist ja wirklich eine völlig andere Bereitschaft von jemandem, der sich freiwillig auf der Suche nach Entertainment auf TikTok Videos anschaut und selbstständig entscheiden kann, okay, das Thema interessiert mich, da bleibe ich dran. So, und das habt ihr, wenn ihr vor einer Klasse steht, ja null in der Hand.
Naja, dazu habe ich eine Sprachnachricht.
Mhm.
Zum Thema Entertainer. Ich habe mich fürs Lehramt entschieden. Und damit bin ich mehr oder weniger gezwungen, auch Entertainer zu sein. Denn Lernen funktioniert nur durch Motivation und durch Spaß. Wenn etwas langweilig ist, dann lerne ich das nicht gut. Und deshalb bin ich sozusagen Berufsentertainer. Möglicherweise habe ich mich auch deshalb entschieden, als Handpuppe im Internet aufzutreten, die Mathematikvideos auf meinem zweiten TikTok-Kanal erklärt. Das funktioniert ziemlich gut und die Leute begeistern sich tatsächlich auch fürs Thema und stellen eigene Fragen. Und das, was will man mehr? Die sind unterhalten und stellen Fragen zum Thema.
Gut, ich revidiere, was ich davor gesagt habe. Ihr habt es nicht null in der Hand. Ihr könnt euch, wie er, wirklich Mühe geben, es super unterhaltsam aufzubereiten, einzuladen, Angebote zu machen, dass man Spaß beim Lernen hat. Na klar, aber es bleiben Angebote. Und ich denke ja aus der umgekehrten Sicht, nicht aus Sicht desjenigen, der gerade das Angebot macht, sondern aus Sicht des Konsumenten. Wenn ich swipe, das ist das, worauf du keinen Einfluss hast. Du kannst mir nur ein schönes Angebot machen, vielleicht swipe ich aber trotzdem weiter.
Guck mal, du hast jetzt einen Menschen, der macht Mathematik auf TikTok und unterhält die Leute damit. Mhm. Ich meine, es gibt Steuer, Fabi. Es gibt einen Menschen, der Steuern auf eine entertainende Art und Weise den Menschen nahe bringt.
Ja, ich meine, fällt dir irgendein Thema oder ein Fach, eine Disziplin ein, die sich wirklich nicht eignen würde für eine entertainende Aufbereitung?
Nein, das ist ja das. Ich habe das schon vor 10, 15 Jahren, als ich so mit dem kreativen Job angefangen habe, habe ich auch immer gesagt, es gibt kein Thema, was nicht interessant ist. Du kannst alles interessant machen in irgendeiner Form. Und das finde ich momentan so schön, dass wir jetzt in so ein Zeitalter reinkommen, wo halt auch ganz viele Menschen aus der Mitte der Gesellschaft das sehen und sagen, hey, ich kann jetzt einfach mal meinen Job entertainen zeigen. Ich kann jetzt einfach mal mein Hobby irgendwie präsentieren.
Genau.
Und ich finde das eine tolle, gute Bewegung, weil viele beschweren sich auch darüber, dass jetzt jeder einfach irgendwas macht. Und ich denke mir, anstatt so daran zu gehen und zu sagen, jeder macht jetzt einfach irgendwas, das ist doch dann gar nichts Besonderes mehr, eher die Chance da drin sehen, was daraus alles so entstehen kann.
Das bringt mich, was du sagst, mit dem, das ist doch dann gar nichts Besonderes mehr, so ein bisschen auf den Kerngedanken, der für mich wirklich spannend ist als Frage am Thema Entertainment. Was ist für dich das Gegenteil von Entertainment?
Wenn sonntagmittags auf Dreisat so eine Doku über einen Brunnenbau in Paraguay läuft. Und dann passiert da erstmal nichts.
Ja.
Du siehst einfach nur, wie ein Stein auf den anderen Stein gesetzt wird. Und dann ist da noch ein Anwohner.
Aha.
Ein Paraguayer?
Ein Paraguayaner wahrscheinlich, ja.
Ja. Und der isst einen Apfel. Der erzählt auch nichts. Und du siehst dann wieder einen Stein auf den anderen Stein. Und dann fliegt eine Fliege vorbei. Mit diese Fliege erstmal auf dem Stein.
Was schaust du für Doku?
Und ich denke jedes Mal, warum?
Aber es ist ein gutes Bild. Ich glaube, wir kennen alle etwas Vergleichbares. Oder vielleicht alle ein und dieselbe Doku, die du gerade beschreibst.
Oder wenn irgendwas von einer Kirche gezeigt wird.
Oh.
Und dann die Kirchenglocke. Auch erstmal 2 Minuten.
Iris, das ist eine gute Richtung, weil du ein bisschen was einleitest. Ich will dich auf eine faszinierende Gedankenreise mitnehmen.
Okay.
Alles, was du gerade beschreibst, könnte man in einem Wort ja zusammenfassen. Er hat es auch vorhin in seiner Sprachnachricht erwähnt. Er hat gesagt, wenn er Lehrer ist, dann muss er auch automatisch Entertainer sein, denn sonst löst er was aus?
Langeweile.
So, das ist unsere erste intuitive Antwort auf, was ist das Gegenteil von Entertainment? Langeweile. Mhm. Jetzt pass auf, meine Reise startet bei, ich glaube, das stimmt nicht. Und endet bei, ich glaube, das Gegenteil von Entertainment ist Heiligkeit. Deswegen finde ich gerade, dass du da Richtung Kirchenbilder und so steuerst. Schon mal einen guten Aufhänger.
Oh ja.
Kannst du jetzt schon was damit anfangen?
Natürlich.
Ich habe selber meine Reise so kompliziert gefunden. Nein, hast es schon.
Guck mal, meine langweiligsten Momente hatte ich in der Kirche.
Mhm.
Aber ich habe immer versucht, irgendwas zu finden und mir irgendwas anzugucken. Aber ich darf da nicht lachen, ich darf da nicht sein. Und ich glaube deswegen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Zwischenstation dieser Gedankengänge, die ich hatte. Ich habe aber erst einmal Zweifel bekommen, dass Langeweile wirklich das Gegenteil von Entertainment ist. Weil wir doch auch Artikel gefunden haben bei der Vorbereitung auf Couple of Entertainers, in denen es hieß, hey, Vorsicht, Kinder vor allem nicht die ganze Zeit berieseln. Nicht die ganze Zeit Entertainment im Wortsinne heißt ja Enter zwischendrin, mittendrin und Tainment halten, ne? immer zwischendrin dranhalten. Zwischen den ernsten Dingen irgendwie die Laune hochhalten, die Spannung, die Aufmerksamkeit immer hochhalten. Und dass man das nicht tun soll, dass ein Kind unbedingt auch Langeweile kennenlernen muss. Und ich glaube nicht nur Kinder, ich glaube in jedem Alter muss man auch noch sich beibehalten können, dass man sich langweilen kann.
Ich wollte gerade sagen, das sind doch nicht nur Kinder, die dann immer erwarten, dass man entertained wird. Ich kenne sehr viele Erwachsene, die der Auffassung sind, hey, entertaine mich.
Ja, kenne ich auch. Dass man die Langeweile braucht, leuchtet erstmal ein, oder?
Mhm.
Dann sind mir auch noch Beispiele eingefallen von Leuten. Zum Beispiel eine Dozentin an der Akademie, die hat Dramaturgie unterrichtet. Und jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, habe ich den Gedanken gehabt, oh mein Gott, das ist der langweiligste Mensch, den es jemals gab und jemals geben wird.
Warum?
Sie war komplett humorbefreit. Ich habe sie nicht ein einziges Mal lachen gesehen und gehört. Und du siehst ja dann da oft wirklich lustige Szenen. Ein Schauspielstudium oder generell so eine Theaterakademie ist ein lustiger Ort. Und es ist schwer, nie zu lachen. Es ist wirklich schwer. Es ist, ich würde sagen, es ist nahezu unmöglich.
Mhm.
Ich habe sie nie eine Miene verziehen sehen. Ich habe sie auch nie darüber reden hören, was sie eigentlich begeisternd, faszinierend, lustig, irgendwas findet. Deswegen hatte ich den Eindruck, okay, sie ist vielleicht wirklich der langweiligste Mensch, den es jemals gab. Aber wenn sie das wirklich gewesen wäre, dann könnte ich mich ja nicht mal an sie erinnern. Es gibt andere Menschen, an die ich mich nicht erinnern kann und von denen kann ich dir jetzt nicht mal erzählen. Von ihr schon. Also etwas Spannendes, etwas Interessantes, Entertainendes ist da dran. Das ist nicht das Gegenteil.
Sie wäre perfekt für so ein Comedy-Format, was ich unbedingt mal machen wollte.
Ja.
Ich wollte ein Comedy-Format machen mit Menschen, die nie lachen.
Ja.
Also das ist dann sowas wie Voice of Germany, ne? Mhm. Also du hast so eine Jury. Jury?
Ja. Oh la la, okay. La Voix d'Allemagne.
Genau. Und da sitzen nur Menschen, die nie lachen.
Mhm.
Und vorne kommt dann halt ein Comedian. Und, oder einer, der es halt sein will. Und die Person, die dann zuerst jemanden zum Lachen bringt, hat gewonnen.
Vielleicht könnte man das so nennen, Last One Laughing oder so. Und wenn man es abkürzt, dann ist es auch noch LOL.
Ach, du kannst mich mal. Das ist doch viel tiefer, was ich will. Ich will wirklich Menschen nehmen, die nie lachen und die werden plötzlich zum Lachen gebracht.
Ja, sie wäre eine super Kandidatin für deine Show.
Okay.
Und damit ein Beweis dafür, dass Langeweile nicht so ganz das Gegenteil von Entertainment sein kann, sondern irgendwie mit dazugehört. Und dann kam ich, da war Stichwort Kirche vorhin, habe ich mich so gefreut, dass du das sagst, Heiligkeit als Gegenteil. Als wirkliches Gegenteil hat mir plötzlich viel mehr eingeleuchtet. Entertainment wird völlig zu Unrecht verteufelt, also wurde auch historisch verteufelt. Entertainer im Mittelalter waren dann sowas wie Narren, Gaukler und so.
War der Hofnarr nicht ein guter Typ so? Also war das nicht so, dass der wichtig war?
Ja, super wichtig im Machtgefüge, aber der wurde halt auch oft gekillt, wenn er seinen Job nicht gut gemacht hat. Verstoßen. Und aus Sicht der Macht, damals gab es ja eine Macht im Mittelalter, die zumindest in der westlichen Welt das Sagen hatte, nämlich die Kirche, die Heiligkeit. Und das stand noch über der weltlichen Macht. So, und aus Sicht dieser Macht waren Gaukler, Narren, alles, was mit in den Bereich Entertainer zählte, Diener des Teufels, wurde komplett verteufelt. Dann hast du doch mal diesen Artikel gehabt über Platon, der das Lachen verbieten wollte. Weswegen du ihn nicht ausstehen kannst, bis heute sagst, was für ein Arschloch. Die Kirche auch, genau.
Ja, das ist spannend. Da kommen wir jetzt nämlich zum Fazit meines Themas. Du bist gar nicht anwesend in diesem Podcast.
Ich merke, ich habe auch gerade wirklich, ich habe kaum was zu einer Entwicklung gerade. Mach du mal deine Folge, ich bin gespannt.
Nein, das Fazit, das ich für mich hatte, das wollte ich eigentlich sagen. Entertainer haben Macht.
Ja.
Das ist der Grund, warum ich das spannend finde, das Thema.
Und das fügt sich doch total ran an diese Gedankenreise, die ich gerade habe. Weil wenn das Gegenteil von Entertainment Glorifizierung ist, Glorifizierung ist doch nichts anderes als ein Wegnehmen von Macht vom Menschen und hin zum heiligen Ernst, zu etwas Höherem, zu etwas Unmenschlichem, Übermenschlichem. Die Kirchenglocke, die da gefilmt wird. Oder die Dreisat-Doku vom Brunnenbau in Paraguay. Womit beschäftigen wir uns? Nicht mit menschlicher Macht, weißt du, mit jemandem, der dich an menschlichen Gefühlen packt, sondern mit irgendetwas Heiligem, Ernsthaften, Übermenschlichen.
Ja.
Und das ist das eigentliche Gegenteil. Wir empfinden das dann vielleicht als langweilig. Das ist unser Wort dafür, unsere Bewertung. Es langweilt mich. Aber nur weil es uns langweilt, ist Langeweile noch nicht das Gegenteil.
Das ist stark. Wir sind jetzt gerade hier voll Sternstunde Philosophie. Also du, ich habe eine Sprachnachricht.
Okay.
Hallo. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich von einer Form des Entertainments sprechen, die ihr nicht im Kopf hattet. Aber ich lebe jetzt ja seit einiger Zeit in Korea. Und wenn man mich fragt, was mir am meisten fehlt, ja, klar, es ist Brot, bla bla bla, schon, auch, Familie, Freunde. Aber vor allem, und es ist wirklich ganz doll, ist es der Trubel in den Berliner Öffis. Also in Korea und auch in Japan gehört es sich ja, in der U-Bahn relativ still zu sein und kein Aufsehen zu erregen. Und mir fehlt es einfach, mir fehlt es, den Gesprächen meiner Sitznachbarn zuzuhören. Mir fehlt es, schrullige und doch so charmante Gestalten in den U-Bahnen zu sehen. Mir fehlen, mein Gott, selbst die Leute, die irgendwie einem ihre Zeitung andrehen wollen, die Musikanten, der Trubel, die Gespräche, die teilweise auch so kleine Begegnungen, die man ja im öffentlichen Nahverkehr dann teilweise hat, auch je nach Uhrzeit, die eigentlich ja immer super lästig sind. Und dann sitzt man aber hier in dieser kompletten Stille und merkt, wie schön es auch irgendwie ist und wie erheiternd. Und dass man, also ich zumindest, auch total viel draus mitnehme. Und jetzt versucht man dann so ein bisschen auf das Handy-Display des Nachbars zu schielen. Und auch das ist aber nicht so spannend, wie es auch in Berlin ist. Diese Form von Entertainment fehlt mir so sehr.
Ich finde auch, das ist so magisch an Berlin. Mein Bruder und ich, wir haben uns mal so totgelacht. Wir waren in Kreuzberg und dann kam eine Frau zu meinem Bruder und meinte, ey, gib mir mal 2 Euro.
Es war halt eure Mutter.
Und mein Bruder hat ihr einfach 2 Euro gegeben, weil das halt so witzig war, wie sie das gemacht hat.
Ja.
Also gar nicht gefragt, sondern wirklich ihn angerempelt. Und sie ist so zu jeder Person hingegangen. Das war so witzig. Und ich muss sagen, ich kann sie sehr gut verstehen. Berlin ist da, es nervt mich manchmal an manchen Tagen, weil ich meine Ruhe haben will. Aber an anderen Tagen ist es einfach Entertainment pur.
Ja, weil es eben eins nicht ist, ich will das jetzt nicht so blöd immer zu meiner Sternstunde Philosophie alles wieder zurückführen, aber passt doch gerade tatsächlich, Berlin ist eines nicht, heilig.
Stimmt. Oder kannst du dich noch dran erinnern, jetzt kommen die ganzen Geschichten, die Musiker, die absolut nicht musizieren konnten, die konnten kein Instrument ja. Und die konnten nicht singen und alle haben sich so totgelacht auf der Straße, dass die Unmengen von Geld bekommen haben. Dafür, wie sie es gemacht haben. Und die waren auch noch sturzbesoffen.
Ja. Ja. Weißt du, was ich gerade für einen Eindruck bekomme? Wir haben ja eingeleitet das Thema damit, dass wir uns damit beschäftigen, weil wir uns auf unsere eigene Show vorbereiten. Nicht, dass irgendwer denkt, dass wir gerade, alles, was wir gerade sagen, dass wir rechtfertigen, dass wir Unvermögen auf die Bühne bringen. Einfach so wie die ihre Musik gespielt haben, so werden wir mit unserer Show umgehen.
Ich werde nicht Saxophon spielen.
Nein.
Das wird nicht passieren.
Das passiert nicht. Und das andere, was ich vorhin über Langeweile gesagt habe, wir werden auf gar keinen Fall euch absichtlich langweilen, weil wir jetzt vorbereitet haben, hey, das ist Teil von Entertainment.
So. Wenn einfach 2 Stunden lang, wie dieses eine Theaterstück, was viral geht, dieses vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Das geht anscheinend irgendwie 12 Minuten lang.
Ja, ja. Es gibt immer mal wieder solche Stücke. Vor ein paar Jahren gab es, erinnerst du dich daran noch? Nicht vielleicht, vielleicht, sondern...
Mit dem Metallpenis?
Das könnte jetzt alles möglich sein. Rammstein?
Nee, ich weiß nicht, war so ein Theaterstück von Arte. Ah. So ein Ausschnitt, der viral gegangen ist mit so einem Metallpenis, der gegen die Wand schlägt oder gegen...
Ja,
was anderes.
Alles nur nicht langweilig. Ja. Nee, ich dachte an Murmel, Murmel. Kennst du auch noch, oder?
Nee.
Das lief hier auch in Berlin. Das war ein Stück, das genauso, wirklich eine komplette Stücklänge. Alle auf der Bühne haben nichts anderes als Murmel, Murmel sagen können. Und das halt versucht mit unterschiedlichen Haltungen zu füllen und Intentionen.
Das wäre ein Stück gewesen, da hätte ich auch mal mitspielen können.
Hättest du den Text merken können, meinst du?
Ja.
Scheiße, wir haben wirklich keine gute Werbung für unsere Show.
Aber war das dann jetzt so ein gutes Stück oder war das wieder nur so ein Stück, wo alle gedacht haben, sie müssten es gut finden?
Des Kaisers neue Kleider. Ich habe es nicht gesehen damals. aber es war in aller Munde und ich kann es nicht gut beurteilen. Vielleicht finde ich noch ein Video. Das habe ich noch so in Erinnerung, dass es damals ein Video gab oder ne, nur so einen kurzen Ausschnitt von jemandem, der Murmel, Murmel, Murmel. Wenn ich das finde, zeige ich es dir und hänge es euch in die Shownotes.
Komm, wir machen ein Remake nächste Woche, wo wir einfach auch 2 Stunden lang Murmel, Murmel über Manipulation und Shitmoves.
Couple of Marbles nächste Woche. Na, im Theater ist Langeweile schon auch immer mal wieder Thema. Thema von Stücken. Leons und Lena von Georg Büchner behandelt erstmal Langeweile, fängt damit die ganze Zeit an. Mir ist so langweilig. Und durch dieses ganze Theaterthema komme ich gerade noch auf eine zweite Abgrenzung, die ich machen will bei Entertainment. Nicht nur vom Gegenteil, sondern auch von Kunst. Was ist der Unterschied zwischen Entertainment und Kunst? Ist es dasselbe? Sind da große Schnittmengen? Hast du da für dich schon eine Antwort?
Kunst hinterfragt.
Ich hab gerade versucht, irgendeine Bullshit-Antwort zu machen.
Du hast gerade wirklich, du hast einfach Dreisat-Doku Sonntagnachmittags kurz hinterfragt und man hätte auch dich dabei nicht gesehen, sondern halt Kirchenglocken gesehen oder so einen Brunnen, der gerade in Paraguay gebaut wird.
Kunst hinterfragt.
Ja, ich glaube, ich muss sofort immer an Jonathan Mese denken. Der doch immer so sagt, so Kunst ist...
Lass dir Zeit.
Und das finde ich halt auf jeden Fall... Das finde ich, ist auf jeden Fall ein Unterschied zu Entertainment. Was denkst du darüber?
Ich krieg mich nicht ein über dein Referat über Jonathan Mies.
Ich glaube, du bist auch da eigentlich mit deinem Satz schon auf, ich kann nicht normal reden gerade, auf einer ziemlich guten Spur, also der ich zustimmen würde. Ich habe ein Video gesehen, das einfach wirklich, der hat das super gut erzählt. So ein Typ beschreibt eigentlich erstmal einen Fail, den er hatte, weil er diese Frage irgendwie gar nicht beantworten konnte in einem Interview. Eine Moderatorin in einem relativ oberflächlichen Format, so ein Morgen-, so ein Frühstücksfernsehen-Format, ne, hat halt gesagt, wir haben jetzt noch 2 Minuten übrig im Interview, vielleicht können Sie einmal auf den Punkt genau beschreiben, was der Unterschied zwischen Entertainment und Kunst ist. Und er war null vorbereitet diese Frage. Er hat wahrscheinlich hat er wirklich ganz ähnlich wie du was von Jonathan Mese. Daher, aber so meinte er, es war für ihn schrecklich, da was zu faseln, was überhaupt nicht Hand und Fuß hatte. Und dann hat er halt wirklich jahrelang wegen dieser Situation sich Gedanken darüber gemacht und versucht, es genau zu fassen. Und man muss dieses Video, das ich euch auch in die Shownotes hänge, in dem er das dann erklärt, sehr aufmerksam sich anhören, weil man auf eine falsche Fährte geraten könnte.
Okay, ich will noch mal einen Gedanken loswerden. Ja. Kunst hinterfragt den Status quo.
Ja, ja. So in die Richtung geht's wirklich dann bei ihm. Und ich finde es wirklich schlüssig auch. Er fängt mit Entertainment an. Er sagt, Entertainment benutzt das, was wir schon wissen. Unser Weltbild, das wir haben. Und das ist das, was ich meinte, hier kann man auf eine falsche Fährte geraten. Das würde ja, wenn man es zu eng sieht, bedeuten, dass Entertainment dir nichts Neues bietet. Nicht keine neuen Erkenntnisse, deinen Horizont nicht erweitert. Das ist, glaube ich, falsch. Du kannst schon durch Entertainment was Neues lernen, aber halt etwas, das wir kollektiv wissen. Wir können entertainende Fakten vermitteln. Wir können Unterricht entertainend gestalten. Aber es bedient sich der Welt, wie sie nun mal ist. Der Faktenlage, der Ansichten, die verbreitet sind, die man kennt. Und Kunst gibt dir als Individuum Impulse zu sagen, wie du meinst, ja, Kunst hinterfragt, aber du sollst hinterfragen. Kunst stimuliert dich, dass du selber völlig neue Perspektiven entwickelst. Aus dir selber heraus, nur stimuliert durch Kunst. Ganz was Neues siehst, ganz was Neues empfindest. Ich hoffe, ich kann das so halbwegs wiedergeben, was er da gesagt hat. Es ist kompliziert, deswegen finde ich auch, dass seine Antwort, dass man da so aufmerksam sein muss, wenn man sich das anschaut. Aber es ist ein guter Unterschied, oder?
Ich finde ihn auch gut, aber ich finde.
Aber
ich finde ihn auch gut. Und ich finde, alles vermischt sich mehr und mehr.
Ja.
Kunst und Entertainment. Ich finde es gerade sehr schön, dass diese beiden Formen sich so schön miteinander vermischen.
Das betont er auch vorneweg. Er sagt, dass es wirklich falsch wäre, Kunst als das Gegenteil oder als den Feind von Entertainment zu betrachten. Kurz darauf habe ich noch ein anderes Video gesehen, das dieselbe Frage gestellt hat. Was ist der Unterschied zwischen Kunst und Entertainment? Und das war jemand mit einem kirchlichen Hintergrund und der hat eben genau das doch getan. Der hat sehr schlecht über Entertainment gesprochen und gesagt, dass das so oberflächlich und berieselnd ist und uns dieses unberechtigte Bashen von Entertainment, weil es angeblich reine Zerstreuung, Ablenkung vom Wesentlichen ist.
Das halte ich für kompletten Schwachsinn.
Ich auch. Deswegen erwähne ich es. Ich will eine Lanze für Entertainment brechen. Zerstreuung ist nicht Entertainment, sondern Zerstreuung. Und Ablenkung ist Ablenkung, nicht Entertainment.
Ja, und es wird wieder als eine Sache gesehen, Entertainment. Ja. Es gibt zig verschiedene Arten von Entertainment.
Mhm.
Und das finde ich so spannend auch, wenn man sich selber jetzt dazu entschließt, irgendwas selber aufzubauen, selber ein Creator oder sowas zu werden, dann hast du nicht eine Form von Entertainer.
Genau.
Sondern du kannst heutzutage zwischen so vielen verschiedenen Formen und Tonalitäten wählen und sagen, okay, das bin ich jetzt, in die Richtung möchte ich gehen. Und wenn ich dann sowas höre wie jetzt das, was du erzählt hast, dann weiß ich immer, ich kann die Person nicht richtig ernst nehmen, weil sie nur zwei verschiedene Seiten sieht.
Ja, ich will das auch nicht komplett alles gerade fertig machen, was der gesagt hat. Auch das Video hänge ich euch in die Shownotes, könnt ihr euch ein eigenes Bild davon machen. Der redet nicht die ganze Zeit nur Quatsch. Aber das war einfach für mich interessant, diese beiden Videos direkt hintereinander zu sehen. Einer, der sich aus der Not heraus, weil er mal keine Antwort auf die Frage hatte, echt kluge Gedanken drüber gemacht hat. Und ein zweiter, der es einfach gleichsetzt mit Zerstreuung.
Es ist für mich das Gleiche, wenn ich von Leuten höre, ach, das sind TikToker.
Ja, ja, ja.
Und dann denke ich mir jedes Mal, ja, das ist wie wenn du in eine Bibliothek gehst und sagst, ich habe schon mal ein Buch gelesen, ich muss mir kein weiteres anschauen.
Ja.
Das ist genau das Gleiche. Es ist einfach nur eine Plattform und da sind wahnsinnig viele Inhalte und ich habe viel mehr Respekt vor Leuten, die selber viel aufbauen, die sich in Themen richtig reinarbeiten. Und natürlich gibt es auch das andere.
Genau.
Den Schwachsinns-Content,
ja,
den keiner
ja, ja.
braucht. Das gibt es auch. Aber es gibt auch schwachsinnige Bücher.
Richtig.
Und da merke ich immer, wenn jemand das nicht sehen kann.
Will. Das ist für mich das Hauptproblem. Weil die Dinge nicht sehen zu können. Oder halt auch, ich finde es völlig legitim zu sagen, ich lese ungerne Bücher. Ich mag das nicht. Ich mag diese Beschäftigung nicht. Ist doch okay.
Ja.
Aber zu sagen, wie du es gesagt hast, das ist ein Riesenunterschied. Nee, ich habe schon mal ein Buch gelesen. Ich finde, Bücher sind scheiße. Das ist wirklich was anderes.
Kennst du eins, kennst du alle, ja, ne?
Genau. Es gibt Autorinnen und Autoren, da trifft das zu. Kennst du eins, kennst du alle.
Oh. Ich habe noch einen letzten Gedanken zu TikTok, ja? Das ist wie eine Werbeveranstaltung heute für TikTok. Aber jetzt nicht, pass auf.
Okay.
Es gibt ja viel Schrott-Content. Und es gibt,
das ist keine Werbeveranstaltung mehr.
Und es gab eine Sache, so ein Phänomen in den letzten 2 Jahren, das beschäftigt mich.
Mhm.
Es gibt ja diese Filter auf TikTok, also dass man sehen will, wie man selbst mit roten Haaren zum Beispiel aussieht.
Mhm.
Und ich merke, dass immer mehr Menschen sich selber wahnsinnig faszinierend und entertainend finden, weil sie probieren dann diese Filter aus und stellen das dann online. Also es geht gar nicht darum, dass du den anderen Menschen was vermittelst.
Mhm.
Du willst sie nicht unterhalten, du willst den anderen Menschen, du willst gar nichts mehr mit den anderen, sondern du zeigst dich einfach nur mit roten Haaren.
Ja.
Und das funktioniert und geht viral. Ich raff's nicht. Ich verstehe es 0,0. Ich verstehe nur, dass diese Menschen sich jetzt selber zeigen wollen und sich selber am spannendsten finden.
Mhm.
Aber mir sagt's nur, die haben kein Geselligkeitsgen. Und das gibt's nämlich wirklich anscheinend. Es gibt ein Gen, das dich zum Entertainer macht. Und zwar GTF 21. Das haben die an der University of California San Diego entdeckt.
Mhm.
Gibt es Studien dazu?
Ja.
Und anscheinend hat dieses Gen wohl so eine Komponente, dass die Menschen sind ein bisschen geselliger.
Mhm. Da sind wir genau in dem Bereich, wo ich mir denke, komm, lass wieder unser Ding machen, dass wir das öffnen in die Community. Vielleicht kennt sich jemand aus. Vielleicht hört sich ja jemand diese Folge gerade an und ist selbst Genforscherin oder Genforscher.
Das wäre toll.
Hast du die Quelle für mich, dann mache ich die auch in die Shownotes.
Ja, ich habe so einen Tagesspiegelartikel. Da kann man, von da aus gehen, könnte man weiter recherchieren.
Ja.
Das ist, glaube ich, am einfachsten, den zu teilen.
Vielleicht, also das machen wir und vielleicht kann das von euch uns ja jemand einordnen. Ich finde es super interessant. Ich finde, aber ich spüre so richtig den Effekt davon, wenn die Behauptung im Raum steht, es gibt dieses Gen.
Funny Bones.
Ja, genau. Funny Bones als so ein Schlagwort. Das heißt ja sofort, das hat ja so viele Konsequenzen, wenn du das akzeptierst, dass man es eben nicht lernen kann, sondern du bist damit geboren oder eben nicht. Und das finde ich auf jeden Fall mit Vorsicht zu behandeln, ob so ein Satz unwidersprochen stehen bleibt und wie, was für eine Wucht das hat, wenn das Gen einen Namen bekommt. Wie willst du denn dann noch sagen, das stimmt ja gar nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht kann von euch jemand sagen, ja, so und so kann man es relativieren und verstehen. Verstehst du, was ich gerade für ein Problem damit habe? Ich denke bei so vielen Dingen halt, wenn man es wirklich will, dann kann man es doch auch lernen. Stehen uns die Gene da echt so im Weg?
Ich würde es nicht so schwarz-weiß sehen.
Ja.
Ich glaube einfach, dass vielleicht Menschen, die dieses Gen haben, von Natur aus ein bisschen redseliger sind, ein bisschen extrovertierter sind und dadurch es einfacher haben, Entertainer zu werden. Und es gibt Menschen, die waren in ihrer Kindheit entertainender als in ihrer Jugend und dazu haben wir eine Sprachnachricht.
Hallöchen, super, super spannendes Thema. Ich höre mich gerade nicht entertainmentmäßig an, aber das liegt an der Erkältung. Aber ich finde dieses Thema super spannend, weil mir immer gesagt wurde, also meine Mom meinte, dass ich damals als Kind riesen Entertainer war und dann mit der Schulzeit bin ich ein richtig stilles Mäuschen geworden und erst so mit meiner persönlichen Entwicklung habe ich da wieder hingefunden und lieb's einfach, so entertainermäßig zu sein. Ich hatte aber das Gefühl, dass da sehr viele Schatten drin sind. Also so dieses, man ist zu laut, man strahlt über andere. Also dass man auch mit Entertainment richtig krass anecken kann. Aber eigentlich hat mir Lola Weipert dabei geholfen, das wieder einzuladen. Weil wenn jemand Entertainment kann, dann sie. Und ich liebe so Entertainment-Leute, die so richtige Sonnenscheine sind. Und mir wurde als Kind immer gesagt, ich bin voll der Sonnenschein und hab's jetzt endlich mit ihrem Vorbild vollkommen wieder eingeladen und ich lieb's. Also ich merke immer mal wieder, im falschen Umfeld schraubt man das irgendwie wieder runter, vor allem bei der Arbeit. Aber ich find's super schade, weil das so das ist das, was ich an anderen Menschen am inspirierendsten finde. Also warum runterschrauben?
Ey, auch dazu gibt's Forschung. Mit diesem Runterschrauben von Entertainment im Arbeitskontext, für Arbeit. Ich habe eine Folge von Hidden Brain mir angehört, die heißt Humor Us. Ne? Mhm. Auch die hänge ich in die Shownotes. Ich fand die wirklich immer wieder interessant mit so Studien, die erwähnt wurden, weil gemessen werden konnte, dass es so einen richtigen Abfall in der Kurve von Lachhäufigkeit und Lachherzlichkeit und so weiter gibt bei Menschen, sobald die ins Arbeitsleben eintreten. Und was für negative Konsequenzen das sogar für die Arbeit selbst hat, also was für ein Missverständnis dahinter steckt. Wieder die Heiligkeit, der heilige Ernst am Arbeitsplatz, hier geht's bitte schön um die Sache, bitte keine Witze.
Ist doch bei LinkedIn auch so, dass du eigentlich nicht wirklich humorvoll kommunizieren sollst. Habe ich auch selber gemerkt, das geht nach hinten los. Wirst sofort als unprofessionell wahrgenommen.
Und das ist dann übrigens kein typisch deutsches Thema, ne, mit dieser Trennung von Ernsthaft und Unterhaltung. Diese Folge beschreibt ja, wie es in Amerika ist. Da ist es wohl genauso.
Ja, Corporate nennt man das immer. Ja. Corporate Language. Dann auch auf LinkedIn und so.
Genau. Und es ist sehr kontraproduktiv, wenn man eigentlich auf die tatsächlichen Ergebnisse schaut. Was für Erfolge man hat, wenn man, egal worüber man spricht, was man verkauft, was man versucht, ein bisschen Entertainment, ein bisschen Humor und so immer damit reinbringt. Es baut Brücken. Man kriegt damit richtig Vertrauen. Auch da ganz viele Experimente, die gemacht wurden. Menschen wurden gefragt, wem vertraust du eher, deinem Chef oder einem Fremden? Und 50% haben gesagt, einem Fremden. Sie werden noch nicht mal näher spezifiziert, was für einem Fremden. Aber wie wenig Vertrauen gegenüber jemandem da ist, sind wir wieder beim Anfang, ne? Bei dem scheiß Problemthema auch. Das hat was damit zu tun, dass wir im Beruf zu viel heiligen Ernst und zu wenig Entertainment als selbstverständliche und sinnvolle, brückenbauende, vertrauensschaffende Norm zulassen im Umgang miteinander.
Würde es ja auch dann im Alltag leichter machen, in der Gesellschaft.
Überall eigentlich, ja.
Ich finde, das ist immer, wenn wir andere Creator treffen, dann hast du das ganz stark. Da ist ja dieses, das ist total interessant, wenn man auf so einem Creator-Treffen ist, dann sind da ja nur Menschen, die die ganze Zeit damit beschäftigt sind, wie können sie ihr Thema total entertainend aufbereiten.
Ja.
Dadurch ist so ein Treffen kreativ und anders. Und man hat sofort einen Zugang zueinander und es hat irgendwie ein schönes Gefühl.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel auf so einer Party von der Filmbranche bist, ist es anders. Das
total.
Ist wirklich sehr anders. Es sind faszinierende und tolle Persönlichkeiten dort. Aber der Umgang miteinander ist wirklich erstmal, du musst dich durchkämpfen, dass man überhaupt einen Zugang zueinander findet.
Es hat ganz viel zu tun, glaube ich, Iris, mit einem Feedback. Du kriegst ja auf andere Dinge ein Feedback, je nach Branche.
Mhm.
Und als Creator kriegst du ein unmittelbares und ständiges Feedback darauf, ob du packend, entertainend bist oder nicht.
Mhm.
Allein schon von Zahlen und dann auch qualitativ, was für Kommentare dir geschrieben werden und so. Das ist dein Feedback.
Mhm.
Und in der Filmbranche, man könnte im ersten Moment denken, naja, das ist ja genauso, die Zahlen, wie viel wird dein Film gesehen und so. Aber das ist ja nicht dein unmittelbares Feedback auf deine alleinige Tätigkeit, sondern für dich ist das Feedback dein Name, Statusspiele. Wie bist du, wie hoch bist du im Kurs? Wirst du oft besetzt, gefragt, angerufen? Das ist dein unmittelbares Feedback. Und dann geht's um Geld und um Status, um Leute, die du kennst, um Macht. Dementsprechend ist dann auch die Stimmung auf so einer Party anders.
Ja, es ist total faszinierend. Und wenn wir jetzt auf den, das mehr so in der Buchbranche waren, da ist es wiederum auch ganz anders. Da fand ich es richtig toll, wenn es richtig inhaltlich wurde. Da sind die unterschiedlichsten Menschen überhaupt.
Ja.
Aber irgendwie findest du sofort einen Zugang über das Buch, über das Inhaltliche.
Ja.
Aber es ist trotzdem auch nochmal sehr anders, weil es hat jetzt nicht, so wie auf so einer Creator-Party, dass jeder halt weiß, wie kann ich rein in so ein Gespräch.
Genau, ja.
Ach, ich finde es einfach total spannend, das von Branche zu Branche zu sehen, wie unglaublich anders das ist.
Ihr könnt es ja mal, also wirklich diesen Gedanken, worin besteht eigentlich das Feedback bei euch im Beruf? Worin kriegt ihr konstant und unmittelbar Feedback auf euch? Das ist sicher sehr unterschiedlich, je nach Branche.
Auch in der Schule.
Ja.
In welchem Fach?
Ja.
Und im Studium.
Das stimmt. Und manchmal hast du recht, wir waren denn gerade ein bisschen Teenager wie irgendwelche Festangestellten.
Oder wo ihr gerade Rente macht. Mhm.
Ja. Ja, auch das, genau. Ja.
Ja. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt auf deine Sage.
Mhm.
Also eigentlich erwarte ich, dass sie entertainend ist.
Ja.
Also, dass noch mehr rumgemacht wird als eh schon.
Nee.
Weniger.
Na, es wird nicht in erster Linie rumgemacht, sondern es geht mir um eine Figur, die ich bisher noch nie so wirklich in den Vordergrund gestellt habe. Dabei ist sie eigentlich auch mega prominent.
Okay.
Und namensgebend für eine Firma. Hermes.
Ich dachte Nike.
Gibt's auch, die Siegesgöttin. Hermes ist der Götterbote. Aber er ist ein richtiger Branchensurfer. Der ist alles Mögliche. Der hat viele Zuständigkeiten. Der ist Schutzgott des Verkehrs, der Reisenden, von Kaufleuten, von Hirten. Das ist ganz zentral. Dann aber auch der Gott der Diebe, der Kunsthändler, der Rhetorik. Das ist ein richtiger Shit-Move-Gott. Der Gymnastik und der Magie. Und also wirklich. Und dann halt Götterbote, ne? Also der hat diese Flügelsandalen und Flügel am Helm. Die schenkt ihm Zeus später.
Also der hat mal alles gemacht.
Ja, und alles irgendwie auf eine entertainende Weise. Der ist so ein kleiner, der spielt Streiche und macht Tricks.
Der gefällt mir.
Ich bin gespannt, wie er dir am Ende der Sage gefällt. Es geht um seine Kindheit. Er ist noch nicht lange geboren, er ist ein paar Tage alt, ne? Dieses paar Tage alte Kleinkind kriecht aus seiner Höhle, wo er geboren wurde, und überlegt sich direkt halt einen Prank. Er klaut Apoll, das ist sein Halbbruder, dem klaut er einfach eine Herde Rinder. 50 Rinder, die nimmt er einfach mit und zieht los und wandert einfach los und lässt sich unterwegs halt so ein paar Sachen einfallen, was er jetzt alles machen kann, um Apoll zu verarschen, wenn der es merkt, dass ihm 50 Rinder fehlen. Der bindet so Zweige an die Schwänze von den Kühen, damit die Spuren verwischt werden beim Laufen. Dann erfindet er etwas, das die Griechen im Krieg und so tatsächlich eingesetzt haben, nämlich Sandalen mit speziellen Sohlen, die Fußabdrücke in den Sand, in die Erde machen, in die entgegengesetzte Richtung, als die, in die du läufst. Die zieht er sich an. Oder lässt die Kühe auch rückwärts laufen, damit, wenn Apoll die Spuren sucht, sich denkt, okay, die gehen aber in die Richtung, aus der ich komme. Dann läuft er an einem Mann vorbei und der hält ihn an, fremder Mann, und der sagt, was macht denn so ein kleiner Junge wie du mit 50 Kühen, was ist denn das? Und Hermes sagt, ach ja, hast mich erwischt. Komm, wenn du mich nicht verrätst, wenn hier jemand vorbeikommt und fragt, hast du einen Jungen mit 50 Kühen gesehen, dann leugne mich, sag, hast du nicht gesehen und ich schenke dir dafür eine der Kühe. Und dieser Mann sagt, okay, Deal, nimmt die Kuh und bleibt da sitzen. Und jetzt ist Hermes schon so, dass er das checkt. Er läuft aus der Sichtweite und er ist Gestaltenwandler, auch das. Er kann sich schon als tagealter Junge, kann er sagen, na, ich nehme mal eine erwachsene Gestalt an und mach das. Kommt in erwachsener Gestalt nochmal da zurück und fragt diesen Mann, sagen Sie mal, haben Sie hier so einen kleinen Jungen vorbeigehen sehen, der 50 Kühe dabei hatte? Und dann macht dieser Mann leider den Fehler, ihn zu verraten, weil er sich denkt, er kriegt eine Belohnung dafür. Und sagt, ja, ja, habe ich gesehen, der ist in die Richtung gelaufen. Und Hermes sagt, ah, super, vielen Dank, ich gehe kurz Ihre Belohnung holen. Und klettert eigentlich nur auf so einen Hang über diesem Verräter und schubst von dort oben einen Fels runter, der auf ihn fällt, sodass er stirbt. Und sagt, ah, das ist deine Belohnung. Also er ist schon auch ein Brutaler. Ich weiß nicht, ob er dir immer noch gefällt.
Geht so.
Ja, pass auf, warum ich von ihm erzähle im Kontext Entertainment. Er rennt also zurück zu seiner Rinderherde, nimmt die, reist weiter mit der bis nach Peloponnes. Da hat seine Reise ein Ende. Er opfert die Rinder, isst ein bisschen Fleisch und er entdeckt einen Schildkrötenpanzer. Und als er den entdeckt, erfindet Hermes die Lyra. Also eine Art Vorläufer einer Gitarre, einer Leier oder so. Ja, er nimmt Därme von diesen Rindern und bespannt damit diesen Hohlkörper, diesen Schildkrötenpanzer, spielt da drauf und hat ein Instrument entwickelt. Jetzt erwischt ihn Apoll. Apoll hat ihn verfolgt, trotz der Tricks, die er mit den Spuren gemacht hat, findet er ihn und sagt, so, was soll die Scheiße, ne? Stellt ihn zur Rede. Hermes versucht sich zu verteidigen und fängt dabei so ein bisschen an, auf der Lyra rumzuklimpern. Und es gelingt. Er macht damit das, was Entertainment eben kann. Es baut die Brücke, er erreicht Apoll damit und Apoll sagt, komm, Schwamm drüber, ich verzeih dir die ganze Nummer, gib mir das Instrument, das du da hast, ich finde das toll. Und dann kommt es wirklich zu einem Austausch und zu einem Bündnis zwischen den beiden. Hermes schenkt ihm die Lyra, die hat Apoll seitdem, die taucht ja auch auf in der anderen Sage, die ich von Apoll dann nochmal erzählt habe. Da passiert's, da kriegt er sie. Und die beiden sind richtig Verbündete für den weiteren Verlauf, weil er ihn mit seinem ganzen Verhalten, ich mach mal dies, ich mach mal jenes, ich erfinde mal ein Instrument, komm, lass alles nicht so eng sehen. Mit dieser Entertainer-Mentalität schlägt er sich einfach überall durch. Das Einzige, was er bestraft, ist, wenn er so verraten wird. Wenn ihm jemand zusichert, okay, ich verrate dich nicht und dann eben doch. Da straft er. Ansonsten ist er ein ziemlich lustiger, cooler Typ. Ich weiß auch nicht, warum ich noch nie in einer Sage von Hermes erzählt habe. Es gibt einige Sagen, die dann mit ihm zu tun haben.
Ich finde ihn bisher einen der spannendsten Charaktere.
Ne?
Ja, ist eigentlich auch ein guter Name für ein Unternehmen.
Finde ich auch. Leute, wir wissen noch nicht, was Thema der nächsten Folge ist. Das machen wir wie immer in einer Instagram-Story, jetzt die Woche.
Damit verabschieden wir uns.
Wir freuen uns über entertainende Bewertungen.
Eigentlich freuen wir uns am meisten, wenn ihr unsere Folge teilt und empfiehlt und auch abonnieren bei Spotify. Das ist auch sehr wichtig, diese Glocke und alles, was man so tun kann. Ne?
Wir folgen. Machen das wirklich nicht professionell immer mit diesem.
Ja, weil aber auch diese Community sich denkt, was labert ihr mich da voll? Aber es bringt immer was.
Genau.
Wir bedanken uns bei euch.
Danke euch. Macht's gut.
Tschüss.
Kunst hinterfragt.